So, da sind wir wieder zu einer neuen Folge unseres Lesedusche-Podcasts. Seid willkommen da draußen.
Ja, hallihallo. Und ja, es ist eine neue Episode, aber gleichzeitig auch eine Fortsetzung. Könnt ihr genießen, ohne den ersten Teil gehört zu haben. Aber der Genuss steigt natürlich deutlich, wenn ihr euch die Vorgänger-Episode nochmal anhört.
Weil dort auch einige Voraussetzungen aufgeführt sind, die ganz hilfreich sind, um auch die heutige Episode und die Person darin besser zu verstehen.
So ist es.
Jetzt kommt aber erstmal wieder eine saftige, hätte ich fast gesagt, Quellenstelle. Lasst euch überraschen und danach steigen wir gleich ein, um die jungen Damen weiterhin, auch die restlichen jungen Damen, auf ihrem Weg aus Göttingen heraus zu verfolgen. Bis dann. Kennst doch gewiss, Dank sei's der Göttin des Ruhms, unsere göttingische Muse Mademoiselle Gatterer und ihre Gedichte. Wie wahr ist doch das Sprichwort, kein Prophet gilt in seinem Vaterlande, und wie sehr recht hat Miss G., wenn sie sagt, man weiß mich hier nicht zu schätzen. Hier redt man nicht von ihr, man bewundert sie nicht, ungeachtet ihres lebhaften Verstands, ihres feurigen Witzes, der letzte hat im Gegenteil sie schon manchen Unannehmlichkeiten bloßgestellt, und kaum lässt sie sich auswärts blicken, so ist alles voll von ihr. Sie hat kürzlich eine Reise nach Kassel gemacht und hat so viel Beifall gefunden, dass man fürchtet, sie werde ganz betäubt davon werden. Tischbein hat sie gemalt als Muse in einem himmelblauen Gewand, auf die Leier gestützt und einen Kranz von Lorbeeren und Rosen im Haar. Ein Bild hat er ihr im schönen Rahmen hierher geschickt, das zweite hat er behalten, das dritte ist in der Kasselschen Bildergalerie aufgestellt worden. Sie ist nichts weniger als schön, das Porträt soll ähnlich sein und doch hübsch. Das ist das Schöne der Kunst. Aber was würde nicht Tischbeins Pinsel verschönern?
Ja, da haben wir als erstes unsere leibhaftige oder lebendige Zeitung gehört. Es ist zwar mal wieder ein Brief, sie war ja eine sehr fleißige Briefeschreiberin, eine gute Beobachterin, unsere Caroline Michaelis zu der Zeit, von der wir sprechen. In dem Kreise ihrer Freundin war sie auch das Sprachrohr, aber auch, wie man merkt, ein wenig die Dreckschleuder. Also sie konnte auch nicht so gut zusehen, wenn jemand erfolgreich war, habe ich so den Eindruck. Und jetzt muss man auch da hinzufügen, dass die Philippine Gatterer ja doch auch schon ein Stück älter als sie war, ne?
Also ich möchte erstmal die Caroline Michaelis erstmal ein wenig in Schutz nehmen. Sie ist da, meine 17 Jahre alt, als sie diesen Brief schreibt. Der Brief ist aus dem Jahr 1780. Und ja, du hast recht, Philippine Gatterer ist da schon 27. Also das ist die älteste in unserem Fünfer, in unserer Fünfergruppe ist die Philippine Gatterer die älteste. Und die jüngste, die wir übrigens heute auch uns genauer anschauen werden, ist Dorothea Schlötzer, die ist dann 1770 geboren. Also das ist schon eine gewisse Spannbreite. Ja, und zurück zu Caroline Michaelis, also in diesem Alter ist man natürlich auch nochmal so ein bisschen sehr kritisch, sehr schwungvoll unterwegs und voller Emotionen und kann das vielleicht auch ein bisschen ja schlecht verknusen, wenn da irgendwie jemand so einfach so rechts an dir oder links an dir vorbeizieht, naja, und da auf einmal zum Star so ein bisschen wird, weil, das muss ich noch dazu sagen, auch das Bild, was wir uns da, was da genannt wird, das Tischbeinbild, dieses Porträt, da sieht die Philippine Gatterer ja eigentlich so schon fast wie so eine Adlige, finde ich schon fast aus. Also sehr, das sieht schon sehr, sehr getragen aus für jemanden da aus Göttingen. Das ist schon toll.
Ja,
also
ein toller ist Style. Ein sehr, sehr schönes Porträt, was ja auch Caroline durchaus mit bemerkt, auch neben einem gewissen Respekt der Leistung der Mitbewohnerin ausdrückt. Denn man muss ja auch dazu sagen, dass es durchaus eine Ehre war, bei Tischbein gemalt zu werden. Da wollten auch alle hin.
Ja, und worauf sie dann auch anspielt, ist die Tätigkeit von Philippine Gatterer in der literarischen Szene. In Göttingen in diesen Jahren, also
die Jahre davor, die 1770er Jahre, sind da sehr, sehr spannend, weil dort in Göttingen der sogenannte Hainbund sich konstituiert hat, 1772. Das sind also mehrere junge Studenten allesamt dort, die in Verehrung für den großen Gott der Poesie Klopstock sich dort spontan, ich glaube sogar abends in einem Hain, also in einem Waldwäldchen.
Ein Überfluss der Gefühle.
Gefühle, es ist alles dabei, Feuer, Tränen, alles, Schwüre, gründen sie diesen Bund und nutzen den als Plattform, würde man heute sagen, für ihre poetischen Versuche, Tätigkeiten. Und natürlich sind es nur Männer, muss man gleich wieder dazu sagen. Und sie haben auch ein Publikationsorgan, das gab es schon vorher, eine literarische Zeitschrift, den sogenannten Musenalmanach, der von einem Herrn Boje, Heinrich Christian Boje, herausgegeben wird.
Ja, so Literatur für die Westentasche wurde er auch häufig genannt. Ein kleines Format mit eben den Versuchen der Dichtung dieser jungen Poeten.
Ja, und das war sehr, sehr bekannt, sehr schnell bekannt. Interessanterweise ist es da so, in der Zeit ist es noch gar nicht so, dass die Klassiker, die sind noch nicht so präsent. Also mit Klassikern meine ich jetzt wirklich die großen Goethe, Schiller, andere, also worüber wir schon gesprochen haben in Weimar. Sondern da ist es dann eher auch diese Gruppe, gerade für Norddeutschland ist die sehr wichtig. Und einer, der auch noch, also nicht direkt dazu gehört, aber immer wieder da rumgeistert, ist Gottfried August Bürger, den viele von euch kennen werden, vor allem natürlich durch die Abenteuer des Lügenbarons Münchhausen, der aber auch alles Mögliche gemacht hat.
Ja,
auch Poesie.
Wurde, glaube ich, sehr bekannt, auch mit der Veröffentlichung seines Gedichtes Lenore. Das gehört zu seinen bekannteren Werken in diesem Bereich im Musenalmanach. Also da hat er sich auch einen Namen mitgemacht.
Ne? Richtig, richtig. Und der ist auch dort vor Ort wirklich so bekannt, fast schon wie so ein kleiner Literaturpapst neben dem Boje. Und das sind dann auch Ansprechpartner für, jetzt kommen wir wieder zurück zu Philippine, Gatteret, die eben unbedingt, also in sich den starken Wunsch spürt, auch Gedichte zu schreiben, zu müssen, muss man schon regelrecht sagen, und die auch zu publizieren. Und die kommuniziert mit denen und das klappt dann auch tatsächlich, dass sie als, ich glaube, eine der wenigen Frauen überhaupt es schafft, da in diesem Musenalmanach ihre Gedichte veröffentlichen zu können. Ich meine unter einem Decknamen.
Rosalia.
Richtig.
War er, glaube ich.
Und sie schiebt sogar einen ganzen Gedichtband hinterher. Auch in Göttingen von dem wichtigsten Göttinger Verleger Dieterich publiziert. Also das muss man erstmal hinkriegen. Es kostet, also abgesehen davon, dass man es überhaupt als Frau durchkriegt, es kostet Geld. Irgendwie muss es ja gehen. Und ich glaube, es wird sogar besprochen und sodass, also rezensiert dieses Buch und es scheint ganz gut gelaufen zu sein.
Naja, und sie arbeitet ja auch mit Bürger zusammen. Also mit, da ist ja auch ein sehr intensiver Briefwechsel zwischen Bürger und ihr erhalten. Sie lässt sich da auch durchaus unterstützen und man liest auch, dass er hier und da auch mal eingegriffen hat natürlich auch und sie sehr beraten hat. Im Grunde, aber wir haben da ja auch mal reingelesen in das poetische Werk, das ist wirklich sehr nahbar und fantasievoll und ja, auch Erlebnislyrik hatten wir auch schon bei vielen diesen sehr beseelten Dichterinnen, die zwar nie berühmt geworden sind, aus welchen Gründen auch immer, wo man sich aber nachher wundert, das ist wirklich ein reichhaltiges Oeuvre mit vielen, vielen Themen.
Ja, und es soll tatsächlich so sein, also wenn ich mich da jetzt nicht irgendwie völlig verlesen habe, dass sie jetzt, nachdem sie wirklich völlig, völlig vom Radar verschwunden ist, der Literaturwissenschaft, scheint sie jetzt so ein bisschen ein Revival zu erfahren und in Amerika oder irgendwo ist eines ihrer Gedichte Schullektüre, also im Studium, also ein Anschauungsobjekt für Lektüre, das finde ich schon ganz kurios.
Ja, das wollen wir uns aus dem Grunde ja auch am Ende der Sendung nochmal anhören. Also da werdet ihr das in dem vollen Umfang nochmal kennenlernen.
Ja, wunderbar. Ja, jetzt nochmal zurückzukommen zu diesem Brief. Caroline Michaelis schreibt über sie, also sie ist da ja gefühlt auf dem Höhepunkt der Karriere, 1780. Und da endet sie auch schon wieder fast, weil genau in diesem Jahr und verrückterweise bei Tischbein in Kassel lernt sie ihren zukünftigen Mann kennen, einen Herrn Engelhardt. Der ist sonst gar nicht in dieser Szene gar nicht unterwegs. Der ist eher in der Beamtenlaufbahn, ich weiß gar nicht, Verwaltung, irgendwie sowas macht er. Und das scheint aber wirklich eine Liebesheirat zu werden. Wir haben ja in der letzten Episode ja über unsere drei, das waren ja eher so die Wilden, die waren nicht zufrieden mit ihren Männern zum Teil.
Waren auch sehr umtriebig einfach, also und hatten auch sehr.
Das passte auch nicht.
Ansprüche an ihr Leben, die ganz anders als bei Philippine Gatterer ausgeprägt waren. Also die hatte, glaube ich, weniger diese Erlebnislust als diese Lust, sich zu verwirklichen, mhm, und war ansonsten aber viel bodenständiger.
Ja.
Unterwegs.
Und das schreibt sie auch so ganz toll. Man merkt das auch mal, der Bürger zum Beispiel. Auf der anderen Seite ist es auch eine ganz komische Beziehung in diesen Briefen, die man merkt. Also wenn die da untereinander schreiben, Bürger ist ja auch immer so ein bisschen von oben herab, so, ja, das ist seine Schülerin, vielleicht kann das auch mal mehr werden. Der ist ja auch ein ganz komischer, wie die anderen ja auch alle. Es gibt da auch, ich glaube, von dem Johann Heinrich Voss, das ist auch der heute am berühmtesten ist eigentlich durch seine Homer-Übersetzungen. Der auch Mitglied ist im Hainbund, der schrieb auch irgendwann mal sinngemäß, Philippine ist eine Biene, die gern sich von Blüten ernährt, aber auch wie eine Wespe stechen kann. Also irgendwie so, also jeder muss sich darüber auslassen, das haben wir ja letztens schon gesagt, und macht sich auch mal so ein bisschen Hoffnung. Das ist auch mal so, das ist, ob sie sich so ein bisschen auch Hoffnung macht, dass sie da vielleicht mal auch mal irgendwie mehr haben können von diesen jungen Frauen.
Ja.
So, aber da schreibt Philippine, die scheint auch ganz klar gewesen zu sein. In dem letzten Brief an Bürger, da ging es nochmal um die Publikation der Gedichte, da sagt sie, ach übrigens Bürger, was ich noch sagen wollte, ich bin verlobt, also ich bin im Prinzip vergeben.
So. Noch viel stärker, also sie wirklich in den fröhlichsten Farben.
Ja.
Ich habe noch gedacht, so, oh weia, schon als du es liest, denkst du, oh weia, beschreibt sie, was sie für einen fantastischen Mann kennengelernt hat und dass sie nun endlich Braut wird und in aller Fröhlichkeit. Und übrigens bräuchte sie seine Hilfe nur noch, weil sie müsste ein Gedichtband, möchte sie mit Subskription gerne.
Ja, da wollte sie ein bisschen wissen, wie das funktioniert, das Ganze, um das auch nicht zu teuer zu machen. Und da hat er, glaube ich, da war er nämlich eingeschnappt, da merkt man nämlich, wie es dann läuft. Und hat auch erst Monate später, glaube ich, geantwortet und so ungefähr, ach, das klappt ja vielleicht doch nicht. Und auf einmal war es egal.
Ja.
Ne? Da merkt man es mal wieder. Scheißkerle. Gut, okay. Also,
hast das gesagt.
Ja, gut. Naja, jedenfalls zieht sie dann auch nach Kassel um, kurz darauf, und verbringt auch ihr ganzes weiteres Leben dort, hat dort Kontakte. Also sie bleibt auch immer in der literarischen Szene drin. Sie publiziert zwar selbst erstmal nichts mehr, aber hat Kontakte zu den Brüdern Grimm, zu den Arnims, also verschiedenen Leuten, die dann so ab 1800 so durchstarten. Und was wir ganz toll fanden, ist, dass dann doch noch um 1800, ich glaube 20 herum, also relativ spät, auf einmal eine alte Bekannte aus Göttingen wieder, nämlich Therese, damals Heine, jetzt Huber, dass die auf einmal wieder wichtig wird. Also sie bleiben doch irgendwie in Verbindung. Und
doch ein Netzwerk.
Ja, halt, und die hilft ihr dabei, in dem damals dann um 1820 sehr, sehr wichtigen Journal, dem Morgenblatt für die gebildeten Stände. Da ist sie Redakteurin, Therese Huber, und die hilft der Philippine einfach dort was zu publizieren. Das fanden wir toll.
Aber siehst du, das ist doch, finde ich, dann wieder die Verbundenheit, die wir Frauen untereinander ja doch so häufig schätzen. Dann wiederum, man hat einerseits vielleicht ab und zu auch ein bisschen dieses Gebieste, wie man das bei der Caroline feststellt. Aber am Ende doch sind das sehr enge und lang anhaltende Verbindungen. Und man erinnert sich aneinander und hilft einander.
Ja.
In einer Welt, wo das eh schon nicht so ganz einfach ist, zur Rande zu kommen.
Das ist richtig. Diese Erfahrung musste auch die Jüngste im Bunde machen, zu der wir jetzt kommen. Das ist die Dorothea Schlötzer.
Und da müssen wir aber in der Kindheit anfangen.
Da müssen wir tatsächlich in der Kindheit anfangen, weil die nochmal einen ganz anderen Lebenslauf hatte als alle anderen. Alle anderen, das haben wir auch schon gehört, die sind in gut situierten Häusern, die können eigentlich mehr oder weniger machen, was sie wollen. Die müssen zwar die Hausregeln lernen, die müssen auch das lernen, was Frauen halt nur junge Mädchen damals zu lernen hatten, wurden wohlwollend von den Vätern behandelt, aber eigentlich lief das so mit. Die Erziehung war da mehr auf die Jungs gerichtet. Jetzt bei Dorothea ist es ganz anders. Sie ist die Tochter eines Professors, August von Schlötzer, später, also August Schlötzer, der erst relativ spät nach Göttingen kommt. Der kommt erst kurz vor ihrer Geburt, kommt der nach Göttingen, also deutlich später als die anderen, und ist auch schon selbst Student gewesen in Göttingen und kennt die älteren Professoren zum Teil selber als Student. Mhm. Ja, und Dorothea ist die älteste Tochter. Und der nimmt sich jetzt auf einmal vor, der gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Aufklärung. Also der hat eigene Zeitschriften, das ist wirklich so ein auch jemand, der sehr nach außen wirkt. Der ist sehr prägend. Und der kommt auf die Idee, ich kann doch meine Tochter Dortchen, wie er sie immer nennt, doch genauso erziehen wie ein Sohn. Und ich möchte gleich mal versuchen, ob ich die nicht zu so einem Wunderkind machen kann, dass die ganz in ganz früher Kindheit schon ganz viel kann.
Ja, auch eigentlich entgegengesetzt der aktuellen Ansätze dieser ganz freiheitlichen Erziehung nach der Natur des Kindes, hat er genau das Gegenteil gemacht. Das war, glaube ich, auch noch ein bisschen Hintergrund, den er im Kopf hatte. Ja, und hat somit seine Tochter Dortchen mit 32 Monaten schon Plattdeutsch lernen lassen, das Göttinger Plattdeutsch, weil er fand, das war eine gute Grundlage, alle anderen Sprachen zu lernen, ja, die auch schnell folgen.
Er scheint da irgendwie ein System gehabt zu haben, dass, wir können das auch nicht in aller Ausführlichkeit hier darlegen, aber das macht er wirklich sehr systematisch und mit großem, offensichtlich mit großer Freude ist er dabei, mhm. sodass sie dann nachher, ich glaube, mit 4 Jahren lesen kann. Dann kann sie nachher schon die, ich weiß nicht wie viele, mit 6 schon wie viele Sprachen, 3 Sprachen oder so.
Ja, und dann folgen schon Mathematik und...
Richtig, das wird ganz wichtig. Also er hat tatsächlich, weil er selbst auch Statistik macht, ist ihm Naturwissenschaft wichtig, das Zählbare, auch wichtig Vernunft überhaupt. Das Ganze ist natürlich ein Vernunftexperiment auch. Ja. Sodass sie dann auch eben in anderen technischen Dingen eher, wie Münzkunde, Bergbau und alle solche Sachen, Naturkunde, das kommt da alles dran.
Ja, da durfte sie voll dran teilhaben. Und das ist, glaube ich, ein guter Moment, jetzt mal einen Brief von ihr zu hören, den sie mit 15 Jahren geschrieben hat. Hört mal rein. Deine Frage habe ich nun recht wohl verstanden. Meinst du denn, dass Kochen und Spinnen angenehmer ist, als wenn ich ein historisches Kollegium bei meinem Vater höre? Freilich, wenn ich Latein oder einen schweren Satz im Euklides auszuarbeiten habe, so vergeht mir wohl zuweilen die Geduld. Aber da denke ich dann, wenn ich diesen Satz und Latein fix verstehe, so lerne ich dadurch, wie eine Brille beschaffen sein muss, und das ist doch wohl angenehmer, als bei Hitze und Frost in der Küche zu stehen. Und wird es mir manchmal ein wenig sauer, so werde ich jetzt schon genug dafür belohnt, weil mir mein Vater so manches Extravergnügen dafür erlaubt. Du musst dir aber ja nicht einbilden, dass ich nichts von weiblichen Arbeiten verstehe. Im Kochen nehme ich es doch wohl mit dir auf, und meine Mutter macht mir oft Schmeicheleien über mein flinkes Stricken. Ich kann spinnen, nähen, mit Wein umgehen, denn ich besorge größtenteils den Keller allein. Nur im Putzmachen fehlt's mir noch ein wenig. Da möchtest du wohl schon mein Meister sein. Und meiner Mutter vollends komme ich in diesem Kapitel all meine Tage nicht bei. Nicht einmal, sondern wohl 10-mal hat es mir mein Vater freigestellt, ich sollte keine Lernstunde mehr haben, sondern nur weibliche Sachen treiben. Aber ich hielt es noch nicht für ratsam, wahrhaftig nicht bloß, weil ich fürchtete, meinen Vater bös zu machen.
Nehmt euch mal bitte ein Bildnis von ihr. Es gibt Jugendbildnisse von der Dorothea in diesem Alter, ich glaube ein bisschen jünger. Legt das mal daneben und dann lest den Brief und man hat da so ein bisschen das Gefühl, das ist doch ein wenig ein altkluges Mädchen, die gerne auch andere belehrt. Das schon auf jeden Fall. Ja. Und natürlich sind die anderen, kann man sich ja vorstellen, dass die auch lästern über die, über diese ganzen Versuche. Und es gibt ja auch Zeilen von Caroline, die sinngemäß schreibt, das ist verwerflich.
Ja, was der Vater da treibt.
Ja.
Also aus meiner Sicht ist es ja so, also da kann man zumindest nichts anderes feststellen, als dass sie das sehr genießt, was sie da tut.
Mhm.
Und dass ihr das eigentlich eher Stärke gibt. Aber ja, die Frauen, die sie umgeben, die das merkwürdig finden, vielleicht auch auf der anderen Seite auch ein bisschen beneiden, aber denken, der macht Experimente mit ihr. Und so wird es dann auch gern genannt, was eigentlich unfair ist. Weil das ist ja auch, kommt ja auch in dem Brief vor und das glaube ich auch. Der Vater hat sie natürlich nicht gezwungen. Man muss sich das jetzt nicht vorstellen wie eine Experimentierwerkstatt, sondern das hat beiden, glaube ich, Freude bereitet und das merkt man auch daran. Ne? Und sie hat dann natürlich aber auch so eine gewisse Dickköpfigkeit dabei entwickelt, weil sie wahrscheinlich auch häufig diese Texte sich anhören musste. Ne?
Davon kann man ausgehen. Und es geht ja noch weiter. Das ist ja, dieser Brief stammt aus dem Jahre 1785. Der ist übrigens gerichtet an die jüngere Schwester von Caroline Michaelis. Die sind sehr, also Dorothea Schlötzer und eben diese Luise Michaelis, die sind sehr eng befreundet und schreiben sich da mehrfach. Das Sahnehäubchen kommt ja noch.
Ja.
Zwei Jahre später feiert diese relativ junge Universität Göttingen ihr 50-jähriges Jubiläum. Da sind alle ganz stolz drauf und überlegen sich jetzt, es gibt einen Festakt, das ist schon alles geplant. Und auf einmal denkt sich der Herr Professor Michaelis, also der Vater von Caroline und Luise, kommt auf eine tolle Idee und denkt sich, Mensch, da müssen wir noch was ganz Besonderes machen. Da promovieren wir einfach eine Frau. Das gab's noch nie gegeben, also bis auf eine Ausnahme, das möchte ich gleich ergänzen, tatsächlich gab es die erste Promotion, die erste Frau Doktor in Deutschland ist die Dorothea Erxleben, die allerdings Medizinerin war und das passierte in Halle vor ungefähr 30 Jahre vorher, in den 1750er Jahren, aber schwamm drüber. Jetzt soll es richtig sein, das soll eine Promotion im Philosophischen, in der Philosophischen Fakultät werden. Also die erste Frau Dr. Phil, die soll dort in Göttingen passieren. Alle sind finden das irgendwie gut, nur Vater Schlötzer nicht. Der denkt, der sagt, der will es eigentlich nicht und er fragt ihn erstmal, ob das ein Scherz ist, sinngemäß, oder ob das ernst gemeint ist. Und wenn es ernst gemeint ist, dann darf das keine Ehrendoktorwürde sein, sowas Halbes, sondern richtig muss es dann laufen.
Und du musst ja dazu sagen, Frauen durften ja nicht studieren. Also sie erhält die Doktorwürde, ohne studiert zu haben.
Ja, aber genau, richtig. Sie wird promoviert. Es gibt dann wirklich eine Promotion. 3,5 Stunden lang wird sie dann von mehreren Professoren befragt. Und zwar zu unterschiedlichsten Gebieten. Das ist eine ganz krude Mischung aus alten Sprachen, Bergbau, Mineralkunde und ich habe es vergessen. Also eine bunte Mischung, wo sie sich dem Kreuzverhör im Prinzip stellen muss. Und ja, sie schafft es.
Ja, und dann wird ihre Doktorwürde verkündet in der Kirche und alle Herren sind dabei. Sie darf nicht dabei sein, sie ist nicht zugelassen. Aber sie soll dann durch so ein gebrochenes Fensterchen zugeschaut haben.
Ja, ja, sie war auch, Frauen waren auch nicht eidesfähig. Also das muss auch dann beeidet werden, das geht dann auch nicht. Also alles ganz krude, überhaupt nicht vorbereitet, also rein vom rechtlichen Grund her. Aber sie schafft es und das ist schon was ganz Besonderes. Sie kriegt dann auch diese Promotionsurkunde. Und ja, das ist ein wahnsinniger Schritt und wird natürlich auch wieder von außen wieder sofort kommentiert. Das ist ja auch das Ding in diesen deutschen Landen, muss man sagen, da ist ja auch der eine dem anderen nicht grün. Ne? Und kein anderer, wer muss sich da auch wieder drüber aufregen? Schiller. Ja, also wir haben ihn ja jetzt schon mehrfach gehabt. Er ist ja sympathisch, kann man nicht sagen. Aber er ist in diesen Dingen auch wirklich biestig. Das hat er seinem Freund.
Was hat er denn anzuwenden
gehabt? Ja, seinem Freund Körner hat er geschrieben, dieses ganze Verfahren von dem alten Schlötzer, sinngemäß, das ist einfach eine Katastrophe, das geht so nicht. So, also das ist, und da merkt man, wir haben das ja schon ein paar Mal ihn da so ertappt dabei, dass er selber ärgert sich über sich selber, dass er das eben nicht gemacht hat. Was ich immer mehr so nachhänge, ne? Auch diese peinlichen Situationen, als Madame de Stael in Weimar ist, wo er mit dem Französisch nicht richtig hinkommt und so. Wirklich, da fühlt er sich, das sind die Knöpfe.
Das ist der Stachel, der da wieder wehtut in dem Moment.
Genau,
ne? Genau. Aber dass das dann trotzdem sein, muss das denn dann sein? Ne? Also das muss man, die Frage muss man sich
also auch immer
stellen. Aber Dorothea wird es eh nicht gestört haben,
nein,
unserem Dortchen?
Nein, nein. Sie wird sicher etwas ganz anderes gestört haben, nämlich, dass sie ihre Freiheiten, die sie als Kind hatte, als Jugendliche, dass sie die jetzt aufgeben muss.
Ja, und das hat mit dem Alter zu tun, dummerweise einfach nur. Dass sie eine Frau ist und in dem Alter ist, wo jetzt Entscheidungen getroffen werden müssten. Ne?
Denn sie hat noch eine tolle Erfahrung, das haben wir fast vergessen zu sagen, gemacht mit ihrem Vater zusammen, eine ganz tolle Reise nach Italien. Das war fast wie die Kavaliersreise, die haben nur die Söhne gemacht früher, junge Männer sind dort mit Aufpassern durch die Gegend gefahren, meistens nach Frankreich oder Italien, um dort die Welt zu erleben. Und das macht der August Schlötzer wirklich mit seiner Tochter. Die ist da 11, das ist 1782 und bis nach Rom, gucken sich alles an, die Statuen, die Antike, alles, aber auch die Sprache lernen, das Leben einfach auskundschaften, die Natur.
Das ist schon ganz außergewöhnlich.
Eine ganz tolle Sache und das genießt sie richtig. Sie berichtet auch darüber, es gibt da auch sehr schöne Dokumente darüber und ja, das ist weg. Ne, sie darf jetzt.
Jetzt hängt sie da fest.
Jetzt hängt sie da fest.
Und kann aber auch nicht richtig strahlen oder beziehungsweise weitere dieser Erfahrungen machen, es sei denn.
Ja, sie sucht sich einen Mann, der sie da rausholt. Und und sie hat ja auch, ansonsten kann sie mit dem Doktor ja auch nichts anfangen. Sie darf dem Vater noch helfen bei einem Buch über die Münzkunde in Russland oder irgendein Handbuch über Russland. Da kann sie die lästigen Arbeiten dann so als Hilfskraft erledigen. Aber das ist es nicht. Und deswegen überrascht es uns nicht, dass ein Korb mit Apfelsinen auf einmal wichtiger ist als alles andere und sie in ein anderes Leben zu überführen, nämlich nach Lübeck. Und dieser Korb mit frischen Apfelsinen kommt von ihrem zukünftigen Mann, einem sehr reichen Lübecker Kaufmann namens Rodde. Sie haben sich kennengelernt, auch da in Göttingen wohl. Und eines Tages kommt eben, der möchte sie unbedingt haben und schickt dann eben diesen besagten Korb. Vater Schlötzer mochte ihn, glaube ich, nicht so richtig. Der hat das schon gespürt, der ist zu sehr nach Geld aus. Aber Dortchen hat gesagt, nein, der leere Korb geht nicht zurück, das schickt sich nicht.
Genau. Er bekommt keinen Korb und somit gleitet sie jetzt in sichere Verhältnisse, drücken wir es mal so aus. Gut.
Ja, sie etabliert sich da, geht nach Lübeck, gründet eine Familie. Ein bisschen kurios fanden wir auch noch, dass dann der Mann sich mehr brüstet mit der Promotionsurkunde als sie selbst. Nämlich, wenn da irgendwelche Besucher hinkamen, mussten sie immer durch einen Raum gehen, wo das hing. Aber sie führt da dann, ja, das ist auch sehr traurig irgendwie, ne, weil sie da wirklich, die scheint ja wirklich, also heute wär's ja so ein Genie gewesen, so eine Hochbegabte.
Mhm, absolut.
Nichts davon kann genutzt werden. Sie macht ganz normal das Leben einer Hausfrau.
Und versucht es sich noch so angenehm und unterhaltsam oder auch geistreich wie möglich zu machen.
Ja, genau. Bleibt auch so ein bisschen immer noch im brieflichen Kontakt mit den anderen und macht auch Reisen, das noch abschließend dazu. Und damit sind wir auch schon am Ende. Sie besucht dann tatsächlich noch mal auf einer Paris-Reise die Schlegels. Also Friedrich und Dorothea, die wir ja in der Romantiker-WG kennengelernt haben. Also die kennen sich dann auch irgendwie. Das genießt sie noch mal, dass sie da mal ein bisschen noch mal rauskommt.
Ja.
Und ja.
Ja, aber das waren so die schlimmen Fesseln der Zeit. Deswegen hören wir jetzt auch, wie wir es euch ja schon angekündigt haben, das Gedicht von Philippine, Mädchenklage.
Ja.
Das sagt ja schon einiges.
Ja, und wir sagen schon mal Tschüss. Und bitte denkt dran, wenn ihr es noch nicht getan habt, registriert euch auf lesedusche.de, damit ihr die Buchtipps, gerade jetzt auch für unsere Fünfergruppe, das ist ja einiges, was wir da gelesen haben dafür, das werden wir euch natürlich auch wieder mitteilen im nächsten Kalenderblatt-Newsletter. Und bitte, wenn ihr Interesse habt, registriert euch, damit ihr das auch bekommt. Bleibt dran für das tolle Gedicht von Philippine Gatterer und bleibt uns gewogen.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Mädchenklage. Oft habe ich mit Tränen und innigem Sehnen verwünschet mein Geschlecht. Es fesselt fast immer mich Arme ins Zimmer, wie frei gehen die Männer, selbst Knabe und Knecht. Weit um sich zu schauen, ist Mädchen und Frauen vom Schicksal vergällt. Als Diener, als Lehrer, als Held, als Bekehrer, als Kaufmann durchreisen die Männer die Welt. Dann forschen sie Länder, durchschauen behender das menschliche Herz, sehen Kronen beehrte und große Gelehrte und glückliche Völker, auch Völker voll Schmerz. Sehen glänzende Heere und brausende Meere mit Schiffen bepflanzt, sehen fruchtbare Felder und schauernde Wälder und Klippen von silbernen Quellen umtanzt. Sie klettern auf Höhen, in Wolken zu stehen, auf ewigem Eis. Sie fahren in Schachten, das Erz zu betrachten, zu sehen des Bergknappen fröhlichen Fleiß und vielerlei Sitten, Paläste und Hütten erblicken sie dann. Ich traure fast immer im einsamen Zimmer. O wär ich ein freier und fröhlicher Mann. Wenn strahlende Seen in Heiden nur stehen, was spiegeln sie wohl? O könnte es mir glücken, die Welt zu erblicken, so säng ich oft hoher Begeisterung voll. Zwar könnte ich entfliehen und Länder durchziehen im männlichen Kleid, doch Weisheit und Feuer erkauft ich zu teuer, denn weh mir, die Sittsamkeit hätt ich entweiht. Wie Stürme die Wellen, so Türmen, so Schwellen oft leiden mein Herz. Verlösche mein Leben, dann dort werd ich schweben auf Flügeln des Windes und Traum wird mein Schmerz.
Lesedusche. Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens.